Tja, liebe Gemeinde, wenn Sie jetzt so auf die Uhr gucken, dann kriegen Sie alle einen Schreck und sagen, hoffentlich hält er sich an den Ratschlag für alle Predikanten von Martin Luther, der über das Predigen gesagt hat, wie man es machen soll. Erstens, tu den Mund auf, zweitens, haut drauf, drittens, hör auf, bald auf. Oder hör bald auf. Obwohl ich direkt beginnen könnte mit der besonderen Betonung des heutigen Datums, dass uns ja einfach, wir sind vergesslich und es soll uns helfen, nicht zu vergessen, dass das Vertrauen in die Schrift frei macht von Menschenfurcht, ganz besonders, wenn es um Fragen des Heils geht, möchte ich mit einem ganz anderen Datum beginnen, nämlich mit dem 13. Februar 1945. Die Zerstörung der wunderschönen Altstadt Dresdens durch Bomben der Engländer machte damals auch vor der Frauenkirche nicht Halt. Es war ein Vergeltungsschlag für etwas, was die Deutschen in England angerichtet hatten. Und für die Bürger Dresdens war es eine besondere Kirche, denn sie war auch rein baulich-stilistisch die größte protestantische Barockkirche. Das ist ja ein Baustil, der mehr aus der katholischen Kirchenbaugeschichte bekannt ist. Und das Besondere war auch, 3 Tage nach dem Bombenhagel stürzte das Dach dieser Kirche erst mit einem großen Krachen nachträglich ein. Vergangenen Donnerstag stand ich das erste Mal vor den Trümmern, aufgetürmt zu großen Schutthaufen. Gespenstig ragen noch ein paar Mauerteile gen Himmel. Davor ein Lutherdenkmal. Auf dem Sockel steht der Reformator und zeigt auf die Bibel. Die Bibel allein, der Glaube allein, die Schrift allein, die Gnade allein. Das war der Schlachtruf in diesem geistlichen Krieg damals. Ich soll herzliche Grüße mitbringen und darf Sie nicht vergessen von Annette Gerling. Ich war nicht als Tourist, sondern als Referent für 3 ihrer Studentengruppen, die sie als Ostsekretärin der SMD, der Studentenmission Deutschland, dort betreut. Es hat mir sehr große Freude gemacht, als einer der Pfarrer der Gemeinde, die sie unterstützt, finanziell und mit Gebet nun auch einmal körperlich und geistig richtig da zu sein und diesen Dienst zu tun. Und ich soll Sie herzlich grüßen von ihr und sie bittet um Gebet und um weiteren Aufbruch unter den Studenten. Natürlich habe ich sofort gedacht, wie Sie sich das vorstellen können, was das alles kosten wird, diese Kirche wieder aufzubauen. Und Sie müssen sich das vorstellen, welch ein Bild. Vor der Kirche liegen auf einem riesigen Vorplatz, auf Regalen, aufgetürmt, Stein für Stein wird aus dem Schutt rausgenommen und katalogisiert, nummeriert, um dann daraus wieder die Kirche mit ihrem eigenen Steinen, soweit es möglich ist, aufzubauen. Unwillkürlich muss man natürlich als Referent für die SMD dann denken, sollte man das Geld nicht lieber geben für den Aufbau des geistlichen Hauses, gebaut aus lebendigen Steinen, so wie es im Petrusbrief steht. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer. Ich will gar nicht so schwärmerig sein und behaupten, dazu bräuchte man kein Geld. Aber doch gilt bei diesem Bau, um den es hier geht im Neuen Testament, wenn der Herr nicht baut, dann bauen wir umsonst. Und einziger Bauherr in diesem geistlichen Haus ist Jesus Christus. Und er ist auch der Grund dieses Bauwerkes, das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Nicht für eine Weltanschauung, die trägt, nicht für eine Kirche, die lebt. Und ich denke mal, das Scheitern des Sozialismus ist auch darin begründet, dass der Grund falsch gelegt war. Man hatte nämlich vergessen, dass der Mensch egoistisch ist. Und das lernen wir aus der Bibel. Während also in Dresden eine Kirche äußerlich wieder aufgebaut wird und wir nicht wissen, ob sie sich jemals wieder mit Menschen füllen wird, außer natürlich bei der Einweihungsfeier, werden in Berlin Kirchen ja schon nach und nach verkauft. Weil so wenig Menschen kommen, man kann es sich wirtschaftlich einfach nicht mehr leisten, diese großen Kirchen für so wenige Menschen zu heizen. Also heute bleibt die Kirche kalt, wir gehen in das Gemeindehaus. Deswegen ist es nachdenkenswert, warum diese Kirche heute Morgen hier voll ist, warum 3 von 5 Predikanten immerhin, wir stellen das dankbar und nicht stolz fest, demütig dankbar, in diesem Dekanat aus Obertshausen kommen. Und warum wir die einzige Gemeinde im ganzen Kreis Offenbach waren, die pro Christ gemacht hat. Eine Antwort auf diese Frage ist, dass Gott sei Dank hier etwas bewahrt wurde von dieser reformatorischen Idee, die Schrift allein, der Glaube allein, die Gnade allein, Christus allein. Gestern Abend gucke ich nochmal in mein Fach. Wir haben ja im Gemeindebüro jeder so sein Fach. Pfarrer Lotz hat ein Fach, ich habe ein Fach, Gemeindepädagogin hat ein Fach. Und da finde ich ein Magazin über Pro Christ, in dem noch einmal alles überdacht wird und Bilanz gezogen wird. Es ist herausgegeben von dem Übersetzer von Billy Graham in Essen, der ja der Wilfried Reuter war, also ein Mann aus unserem Amt für missionarische Dienste und Gemeindeaufbau in der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Und darin ist ein Interview mit Billy Graham, das im Vorfeld oder um Pro Christ herum mit ihm geführt wurde, und ich möchte ihn eine Stelle nahebringen. Er wurde gefragt, in Holland hat die Hälfte der Bevölkerung die Kirchen verlassen. Dasselbe passiert jetzt in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Haben Sie eine Erklärung dafür und vielleicht eine Antwort? Seine Antwort: Das stimmt. Überall in Holland und in Deutschland, auch in den USA und in anderen Ländern, mit Ausnahme des fernen Ostens und Lateinamerika, ist es so, dass die Kirchenmitgliedszahlen nach unten gehen. Einer meiner Mitarbeiter kam hierher zur Vorbereitung von Pro Christ und am ersten Sonntag, den er hier war, wollte er in eine Kirche gehen. Er ging zur Kirche, stand herum, sah aber niemanden. Er dachte, er habe sich in der Zeit geirrt. Er ging nach draußen und fragte dort jemanden, wann fängt denn der Gottesdienst hier an? Oh, er sollte längst angefangen haben. Und dann sah er einen Pfarrer in seiner Amtskleidung ankommen und der Pfarrer sah auf die Uhr, ging in die Kirche, sah, dass sie leer war, drehte sich um, schloss die Tür zu und ging wieder nach Hause. Und bei immer mehr Kirchen ist es ähnlich. Vor 100 Jahren waren diese Kirchen noch gefüllt und heute sitzen nur 30, 40, 50 Leute. Viele kirchenführenden Personen treffen sich auf großen Konferenzen, um die Frage zu klären, wie können wir dem modernen Menschen das Evangelium nahebringen? Wir müssen, das ist seine Antwort, zurückfinden zur Bibel. Die Menschen wollen hören, was die Bibel zu sagen hat. Und so haben wir die Schande für unser Land erlebt, dass wir einen ausländischen Evangelisten einfliegen mussten, weil er offensichtlich von Gott bestätigt diese besondere Gabe hat, einfach, also so, dass man ihn nicht nur verstehen kann, sondern auch so, dass man ihn nicht missverstehen kann, das Evangelium zu verkündigen. Obwohl, eine Kritik müssen wir anfügen, und das ist auch gleich ein Ratschlag für Predikanten. Das ist ganz richtig, was Herr Dekan Blum gesagt hat. Predikanten müssen nicht nur das Wort Gottes studieren, sondern auch die gemeindliche Situation, die gesellschaftliche Situation, die kulturelle Lage und daher versuchen zu sprechen, so dass sie nicht nur verstanden werden können, sondern auch nicht missverstanden. Und eine soziologische Untersuchung, die noch ganz jung ist, hat nun herausgefunden, dass schon mehr Leute in unserem Volk an die Wiederverkörperung, an die Reinkarnation und Seelenwanderung glauben, als an die Auferstehung und das ewige Leben. Billy Graham hat meines Erachtens an dieser Stelle schon einen Fehler gemacht. Er hat nämlich an dem Abend, als er über Wiedergeburt sprach und Johannes 3 natürlich mit Nikodemus und so auslegte, versäumt, die Wortbedeutung zu klären. Und hinterher sprach ich mit einer Katholikin, die durch unsere evangelistisch begabte Gemeindemitglied Monika da hingeschleppt wurde zu ProChrist. Hinterher sprach ich mit einer Katholikin und die sagte, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe ja bei dem Wort Wiedergeburt ständig assoziiert Seelenwanderung, Reinkarnation. Und Billy Graham meinte natürlich etwas ganz anderes. Also ein Tipp für Predikanten und uns alle, die wir Gottes Wort so verkündigen wollen, dass wir nicht nur verstanden werden, sondern auch nicht missverstanden werden können. Beschäftige dich mit dem, wie Begriffe sich verändern im Sprachgebrauch. Du musst nicht am Wortlaut kleben. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Es wäre sehr gefährlich, den Predigtext, der für heute eigentlich vorgesehen wäre, wörtlich zu nehmen. Da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und wir wissen, was einige katholische Christen, die das wörtlich genommen haben, in Südamerika angerichtet haben. Grauenhafte Verwüstung. Und haben dem Geist Christi damit ins Gesicht geschlagen. Gemeint ist natürlich das Schwert, das Wort Gottes. Und wir haben keine andere Macht, wir haben keine andere Waffe als das Wort Gottes und den Geist Gottes, um Menschen zu überzeugen. Genauso hat ein Missionar in Grönland es geschickt gemacht und als er merkte, die Eskimos, die verstehen einfach nicht, was Lamm bedeutet. Die haben noch nie in ihrem Leben ein Lamm gesehen, hat er in seiner Bibelübersetzung für die Eskimos geschrieben an dieser Stelle, wo es heißt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Siehe, das ist das kleine Seehundbaby, das die Sünden der Welt trägt. Können darüber schmunzeln, aber es ist ganz genau das Tier, das für die Eskimos ungefähr das kleine, unschuldige Wesen darstellt, wie im Sprachgebrauch bei uns ein Lamm. Und so müssen wir, wenn wir nicht missverstanden werden wollen, diese Begriffe klären. Ein letzter Punkt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich unser Leben mit dem, was wir verkündigen, deckt. Es herrscht eine große Gottesfinsternis, hat der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber mal gesagt. Die meist zerschundenen Worte sind die großen Worte. Und das Wort Gott gehört dazu. Wenn ihr in euren Taufgesprächen einer Frau begegnet, wie es mir passiert ist, und man kommt den Leuten heute schon entgegen und sagt, naja, ich werde sie dann fragen, wollen sie, dass dieses Kind getauft wird auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Ist ja nicht so schwer zu verstehen, Vater und Sohn, das ist man vielleicht selbst. Aber der Heilige Geist? Nun sagt sie, ach, Herr Pfarrer, Gott ist für mich die Anhäufung der toten Seelen. Haben Sie das schon mal gehört? Haben Sie schon mal gehört? Ich auch nicht. Das war das erste Mal und da war ich richtig verwirrt. Was soll ich der Frau bloß sagen? Wie soll ich sie erklären? Die Anhäufung der toten Seelen. Sie hat dann gesagt, ja, sie hat es aus so einem esoterischen Buch. Und wir müssen uns eben heute auf eine ganz große Gottesfinsternis einstellen. Und dazu erbitten wir für euch und für uns alle, Gottes Geist und viel Liebe, viel Verständnis, viel Bereitschaft hinzuhören, zu erklären, bevor man dann auffordert, sich diesem Gott, diesem ganz bestimmten jemand, diesem dreieinigen lebendigen Vater Jesu Christi, diesem Gott des Alten und des Neuen Testaments, dem persönlichen, unendlichen Gott der Bibel, sein Leben anzuvertrauen. Denn er ist ein ganz bestimmter jemand und nicht ein Wischiwaschi-Gott. Ich möchte schließen mit der Einladung, dass das heute nicht dazu führt, jetzt haben wir ja wieder drei Predikanten mehr, die für unser Dekanat verantwortlich sind. Nein, seien Sie selber ein Zeuge. Predigen Sie selbst. Verkündigen Sie selbst. Und beschäftigen Sie sich selbst mit der Bibel, mit der Zeit, in der wir leben, und ringen Sie selbst darum, ein Mensch zu werden, der glaubwürdig Zeuge Jesu Christi sein kann, in einer Zeit der immer größer werdenden Gottesfinsternis. Denn, wie es der katholische Schriftsteller und Christ sagte, Chesterton, wer nicht mehr an Gott glaubt, glaubt nicht an nichts, sondern an alles. Und das ist das Problem, dem wir heute gegenüberstehen. In einer Zeit der immer größeren Verwirrung brauchen wir Zeugen, die nicht nur verständlich sprechen können, sondern auch so, dass sie nicht mehr missverstanden werden können. Amen.